Hello again.
Ja, sagst du jetzt zum dritten Mal?
Ja, alter Howie-Fan.
Ja, alter Howie. Wir müssten bald jetzt Lizenzen von Howard Carpendale kriegen.
Oh ja, oder okay, wir müssen dann Strafe zahlen, so wie ChatGPT. Heute kam das Urteil raus. Die haben sich an Songtexten bedient.
Ja. Also dann, nein, dann sagen wir nicht Hello again, sondern...
Servus.
Ja, Servus, genau. Du meine Güte. Wir sind hier jetzt bei Folge 33. Wir sagen auch gleich, dass es Teil 1 wird, weil wir später noch einen Interviewgast haben. Wozu erzählen wir jetzt noch nicht? Da müsst ihr noch ein bisschen weiter hören. Und wir sind weiterhin im Jahre, ja, wobei wir sind jetzt auf der zweiten Seite unserer Kassette,
ja,
die schon 1989 am Ende aufgenommen wurde. Und ich behaupte mal, da sind jetzt schon auch so ein paar Songs drin, die, hui, vielleicht schon das neue Jahrzehnt von
Ankratzen
gerade innen, zu, nein, oder? Sogar von innen gesehen
ja,
haben.
Ja, also, auch das, ja.
Aber ich glaube, das werden wir rauskriegen, wenn wir einfach mal loslegen.
Ja.
Da drückt auch einfach auf den Knopf hier. Wahnsinn.
Wow.
Und die Qualität der Kassette?
Ja. Gab schon bessere.
Wir reden von der Kassette. Wir haben, glaube ich, gesagt, dass es eine TDK ist.
Na gut.
Aber unabhängig davon hat man den Song, denke ich mal, gut hören können.
Ja, es handelte sich um Sacrifice von Elton John.
Ja.
Und da hast du völlig recht. Der ist erst 1990 zum größeren Hit geworden, gewissermaßen.
Ja, genau. Gell? Es ist so, also ja. Er ist, ich weiß jetzt, gebe ich auch zu, das kann ich jetzt nicht mehr ganz so wiedergeben. Der Song selber ist schon eigentlich im Oktober, Ende Oktober 89 veröffentlicht worden. War dann auch durchaus so, ich sag mal, unterwegs. Aber so richtig der große Erfolg und ich denke mal die Chartpeaks, die wir jetzt gleich auch nochmal so sagen, also oder gleich mal wegnehmen. Im Oktober ist das Ding in UK zum Beispiel eher nur auf 55 gewesen. Und dann, als es Mitte 1990 losging, weil die BBC da ein bisschen irgendwie Gefallen dran gefunden hat, ging es dann gerade vor allem in UK richtig durch die Decke.
Dann war es plötzlich auf der 1. Also wirklich ein enormer Sprung. Aber da sieht man mal, was Radioplay oder Airplay auch nochmal bewirken kann.
Ja, vor allem, weil es ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, Elton John kennt keiner. Den muss man erstmal breaken. Elton John ist durchaus schon eine größere Adresse gewesen, auch in den Ende der 80er Jahren.
Ja.
Aber ja, macht auf jeden Fall Sinn. Und auch den, wo war es denn noch? In Frankreich und Luxemburg. War es auch sogar auf Platz 1 und unser Lieblingsland?
Zimbabwe auf Platz 6, immerhin.
Ja, aber das heißt immerhin, das ist hier, USA war es nur 18 und in Deutschland nur auf Platz 36. Ja. Also ich finde mal, da hat Zimbabwe definitiv die Krone aufgesetzt. Ja. Geschrieben ist das Ganze allerdings nicht besonders neu vom Setting, sondern das war so das altbewährte Erfolgsteam.
Genau, das altbewährte Team, Elton John und Bernie Taupin, die haben das zusammen eben gemacht. Aber was nochmal also wirklich interessant war, dass es die erste Solo-Nummer 1 für Elton John war in seiner Heimat in Großbritannien.
Ja, vor allem überhaupt, ne? Also das ist glaube ich, das, wo man nicht gedacht hätte, also ich zumindest nicht, dass ich meine, er hatte, jetzt wird man sagen, ja wieso, der war doch zum Beispiel mit Don't Go Breaking My Heart auf Platz 1. Das stimmt auch, aber...
Es war ein Duett.
Ja, es war ein Duett. Da war noch eine Dame mit dabei. Ne? Ja. Die Kiki Dee hat dann noch mitgesungen.
Inhaltlich geht es um gewisse Schwierigkeiten in der Ehe, dabei treu zu bleiben und irgendwie weiterhin Leidenschaft zu zeigen. Das lässt halt über die Jahre öfter mal nach. Also darum, das Thema betrifft viele Menschen, denke ich mal. Und Elton John stellt dann sozusagen die Frage, sind dafür Opfer notwendig?
Ja, also aber, schon die größere Frage. Ne?
Ja.
Also den Kritikern hat der Song, jetzt mal unabhängig von der Chart-Performance, weniger beeindruckt. Es gibt eine nicht gar besonders freundliche Formulierung. Ich traue mich gar nicht, die vorzulesen. Traust du dich?
Ja, doch. Es würde sich um eine abgedroschene alte Ballade von Bernie Taupin handeln und total übertrieben in der Produktion. Das stand im Record Mirror und das war wirklich so eine kleinere Bibel der Plattenfans, würde ich sagen. Also die, ja. Das hat man schon gelesen damals. Ja.
Aber wie gesagt, manchmal ist ja Kritik und Erfolg nicht unbedingt immer gleichzusetzen.
Ja.
Und man hat ja gesehen, dass Elton John denen mal gezeigt hat, wo der Hammer hängt. Es gab auch ein Video, bei dem auch, du hast, glaube ich, mehr auf die Frau geachtet. Ich habe aus irgendeinem Grund mehr auf den Mann geachtet, weil Chris Isaak nämlich als Typen und Wicked Game und was er alles so gemacht hat und Blue Hotel
war es, ne? Auch von ihm, ja.
Fand ich richtig klasse. Der hat da mehr mitgespielt, was ich irgendwie auch gar nicht so bewusst war.
Nee.
Und du hast dir das Model dafür mehr beobachtet.
Ja, richtig. Also ich konnte mich noch gut erinnern an die Jasmine Gori. Und die hat da praktisch den weiblichen Part in dem Video gespielt. Und ich muss es mir jetzt nochmal ganz komplett anschauen.
Ja, aber ich habe vielleicht mich deshalb mit Chris Isaak so solidarisch erklärt, weil die hat sich nämlich von ihm getrennt und hat ihm dann das Kind überlassen. Ne? Also ich muss ehrlich sagen, ne? Da
ja.
Bin
okay.
Ich Team Chris Isaak. Vielleicht noch eine Geschichte, weil die Original-Single, also die im Oktober rauskam, die hatte auf der B-Seite den Song Love is a Cannibal. Mhm. Und der war in einem damals auch durchaus bekannten Film zu hören.
Ja, nämlich in Ghostbusters Nummer 2, auch 89 Jahre rausgekommen.
Der Song selber, wenn man sich jetzt, gut, wir haben jetzt nicht so viel gehört, aber wenn man ihn dann in der Playlist nochmal hört, wird man sich denken, den Song kenne ich auch noch aus irgendeiner anderen Nummer und da sind doch noch andere Songs mit drin. Was war denn das?
Ja, das war Cold Heart. Das hat ja Elton John zusammen mit Dua Lipa rausgebracht und da war dann eben Sacrifice kurz mit dabei, Rocket Man, Kiss the Bride und Where's the Shura. Also einige Zitate untergebracht.
Ja, und der Song, also jetzt dieses Cold Heart, vor allem im Now-Remix, muss man jetzt ja genau noch dazu sagen,
ja,
ist inzwischen, das finde ich auch sehr beachtlich, wahrscheinlich auch ein bisschen Dua Lipa mit zu verdanken, der erfolgreichste Song von Elton John, zumindest was die Streaming-Zahlen betrifft, mit 2,5 Milliarden. Nicht so ganz ohne und war auch nochmal ein weltweiter Hit, ne? Wenn man sich so anschaut, eigentlich überall, wo es relevant ist, Top Ten. Ne?
Richtig, also Top Ten besonders oft natürlich 22 Mal insgesamt in wichtigen Ländern, aber auch 12 Mal auf Platz 1, unter anderem Großbritannien, Australien, Kanada, Neuseeland.
Ja. Und entstanden im Rahmen des Albums, was er gemacht hat, nämlich die Lockdown-Sessions, hat er das trefflich bezeichnet. Mhm. Und das hat er gemacht, weil eigentlich wäre er auf Tour gewesen.
Ja, ne? Genau. Eigentlich wäre die Farewell Yellow Brick Road Tour angestanden, aber die musste er dann unterbrechen einfach. Und dann blieb natürlich Zeit, dann konnte man sich auch einfach ins Studio begeben.
Bei dem Album haben wir dann auch noch, ne, weil wir alle wahrscheinlich Zeit hatten, haben wir auch noch eine ganze Menge an prominenten Künstlern mitgemacht, ne?
Ja, du sagst es, der Stevie Wonder zum Beispiel oder Charlie Puth auch.
Es gab dann auch noch sogar eine Re-Edition von dem Album und da waren dann auch noch Songs mit Britney Spears und der gute Eddie, also Ed Sheeran, ne? Muss man natürlich auch dabei haben. Das war ein Weihnachtssong, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja.
Ist ja auch bald wieder.
Ne? Ja,
das
stimmt.
Heißt, wir werden demnächst
passt ganz gut.
Elton John und Ed Sheeran im Weihnachtssong. Lass uns nochmal über das Album sprechen. Es war das 22. Studioalbum, wo Sacrifice drauf war. Sleeping with the Past kam im August 89 raus. Und hat auch mal wieder in England sehr, sehr gut funktioniert.
Ja, würde ich sagen, die Nummer 1. Aber auch die Schweizer wollten da nicht hintanstehen, haben es auch auf die 1 gehievt. Österreich war es die Nummer 5, in Deutschland Platz 9. Aber in den USA, 23. Immerhin ist schon okay.
Hat Elton John nicht interessiert, hat er gesagt, hey, ich habe 3-mal Platin und ist mein erfolgreichstes Album in England. Und hat auch über 3,5 Millionen Einheiten verkauft. Also deshalb glaube ich, alles ganz gut. Und er hat das Album generell, vielleicht auch das nochmal ganz interessant, seinem langjährigen Songwriter-Partner, dem Bernie Taupin, gewidmet. Und finde ich eigentlich auch ganz nett. Und musikalisch, während du spulst, erzähle ich nochmal, dass das Album so ein bisschen eher inspiriert war in Richtung 60er Jahre, so ein bisschen R&B-Style, wie Marvin Gaye, Otis Redding, Sam Cooke entsprechend gemacht haben, weil sie einfach ein großer Fan dieser entsprechenden Musik war. Und sollte man vielleicht sagen, weil Sacrifice war erst nur die zweite Single.
Mhm.
Es gab noch eine Single davor.
Das war Healing Hands. Die kam schon im Juli 1989 heraus, hat in Deutschland auch immerhin Platz 39 erreicht. Dann eben Sacrifice, dann gab es noch eine Single Club at the End of the Street, die erst 90 rauskam, in Deutschland Platz 45.
Ja, es gab dann noch weitere Nummern, die zumindest in Kontinentaleuropa rauskamen, einmal die Whispers und Blue Avenue. Und bei der Blue Avenue hat sich von Blue, so ein bisschen der Nachname seiner Frau, die er irgendwann mal geheiratet hat in den 80ern,
durchgesetzt. Die Renate Blauel hat sich da sozusagen im Titel wiedergefunden, war ja eine Deutsche und hat irgendwie auch, glaube ich, dafür gesorgt, dass Elton John einfach einen größeren Bezug auch zu Deutschland hatte und hier auch sehr, sehr gern gesehen war.
Immer ja, das ist auch absolut. Aber nichtsdestotrotz, wir haben es ja schon gesagt, in UK war das Album das große Ding und es war auch da, hat er endlich mal wieder so einen Rekord eingestellt, nämlich es war das erste Nummer 1 Album von ihm in UK seit 1974, seit Caribou. Also schon ganz schön interessant, wenn man bedenkt, welche Karriere eigentlich Elton John so an den Tag gelegt hat.
Ja.
Apropos Karriere Elton John, wir haben über ihn schon so ein bisschen gesprochen in der Folge 7, Blue Eyes, ist aber jetzt auch schon, wenn wir jetzt bei Folge 33 ein bisschen her. Wir könnten vielleicht noch so ein paar Insights wiedergeben, dass er zum Beispiel neben Elton noch einen anderen Zweitnamen im Namen John hat und wie er eigentlich wirklich hieß.
Also er hatte noch einen zweiten Namen namens Hercules. Das konnte er körperlich vielleicht nicht ganz so rüberbringen, aber trotzdem sehr amüsant. Und bürgerlich hieß er Reginald Kenneth Dwight.
Ja, kam aus der Gegend von London. Und was wir, glaube ich, schon erzählt haben, war, dass er seinen Durchbruch 1970 hatte mit entsprechend Your Song. Und da wir ja so ein bisschen, also die Superlativen brauchen wir, glaube ich, nicht nochmal sagen, wie viel Tonträger er verkauft hat und Grammy, Oscars und was weiß ich, was er alles gewonnen hat und Top 5 der Interpret, der meistverkauften Interpreten. Spannender finde ich noch, was er so gerade auch Mitte der 80er an Projekten und auch hart gesagt für Probleme hatte.
Ne? Ja, wirklich. Also er hat mitgemacht an der Single That's What Friends Are For mit Dionne Warwick und ihren Freunden, zu denen auch noch die Gladys Knight und der Stevie Wonder zählten. Das war 85 ein großer Hit. 1987, du hast die Probleme schon angesprochen, er ist so ein bisschen den Drogen verfallen und hatte dann größere Probleme mit der Stimme und musste sich einer Kehlkopfoperation unterziehen. Er verlor infolgedessen auch seine durchaus bekannte Falsettstimme, die er ja auch eingesetzt hat, sage ich mal, und musste das Singen eigentlich nochmal neu erlernen.
Was für ein Sänger, glaube ich, wirklich, Wahnsinn, also auch wenn er ja Gesang und Piano gespielt hat, aber gerade, ich meine, du hast es ja gesagt, die Stimme war schon extrem auch prägnant, ist, glaube ich, ein extrem hartes Schicksal und er hat sich aber dann irgendwie rangekämpft, ne? Hat dann auch, jetzt sind wir schon im Jahre 90, eben die erste Nummer 1, wie gesagt, Solo Nummer 1 gefeiert. Aber gesundheitlich leider dann nicht so, ging es eher wieder ein bisschen im Bach runter, mal jetzt negativ zu formulieren. Ne?
Ja, genau. Also er musste dann wirklich in eine Drogenklinik praktisch eine Entzugskur machen, weil er insgesamt schon 16 Jahre lang auch abhängig war. Und hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und wirklich nur noch bei besonderen Auftritten, beispielsweise bei einem George Michael Konzert im März 1991 in London.
Aber das war ein ganz besonderes.
Das war besonders, genau. But, Don't Let the Sun Go Down on Me als Duett, also richtig besonders. Genauso auch 1992 bei dem Tribute-Konzert für Freddie Mercury, der im November 91 gestorben ist. Da hat er dann Bohemian Rhapsody zusammen mit Axl Rose intoniert.
Ja. Er hat dann auch ein Comeback-Album gehabt, das hieß dann The One. Und wir hatten es eben in Folge 7 schon erzählt, dann oder jetzt hier auch nochmal, gab es ja auch nochmal die Farewell-Tour 2023, wo er irgendwie riesengroße 300 Auftritte in 5 Jahren absolviert hat und auch mit 800 Millionen Euro Umsatz die erfolgreichste Tournee damals vor Ed Sheeran hatte.
Ja.
gibt auch eine Doku dazu, aber er ist jetzt nicht mehr auf Platz 1. Ne? Da gab es irgendwie so eine Dame
aus Amerika. Ja, ihr könnt euch denken. Ja, ja, es war natürlich Taylor Swift mit ihrer Mega-Tour. Ja, und die hat ihn dann abgelöst. Ja. Schon im Dezember 23 war es nicht mehr die vom Umsatz her erfolgreichste Tour.
Ja, aber trotzdem, er hat da in der Oberliga mitgespielt und er hat dann auch nochmal im April, also dieses Jahr, 25, ein Album rausgebracht, Who Believes in Angels, zusammen mit der Brandy Carlisle. Und das war auch in Deutschland durchaus nochmal erfolgreich. Mhm. Also nicht nur in Deutschland, in England und USA, ja, ja, überall Top 10, UK nochmal eins. Also er hat das nochmal sozusagen wiederholt.
Untermauert.
Und ja, Bernie Taupin wieder klassisches Team mit ja, den Texten. Ne? Also das sollte man auch nicht mehr auseinanderbringen. Wobei
ich glaube auch.
Ich weiß nicht, ob noch so viele Alben von Elton John jetzt kommen werden. Ich glaube, er macht da jetzt doch eher einen auf Privatier, um es mal so zu sagen.
Ja.
Kann er sich auch leisten.
Ist schon okay.
Schauen wir mal, was wir uns mit dem nächsten Titel vielleicht als Song leisten.
Würde ich sagen. Oh, schön.
Die Frage ist, hören wir noch das Instrument, um das es eigentlich geht? Weil Stimme kommt ja keine bei dem Song.
Nein.
Ich würde jetzt mal sagen, es kommt auch jetzt erst die Gitarre.
Ja, 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 deswegen, wir müssen leider, gell?
Ja, also von daher, unsere Playliste anhören für Folge 33. Ja. Aber wir lösen auf, es ist ein Duett.
Ja, Dave Stewart mit der Candy Dulfer, Lily Was Here, im Oktober 89 rausgebracht und ein veritabler Chart-Hit, würde ich mal sagen. In Deutschland Platz 17, Österreich 18, Schweiz Nummer 10 sogar, in Holland wegen der Candy Nummer 1. In England Platz 6 und in den USA auch Platz 11.
Ja, vor allem die Niederlande waren ja auch so ein bisschen die Initialzündung, ne? Weil das Ganze ist ja, ein Filmsong aus einem niederländischen Film, der, wie könnte er wohl heißen?
Lily Was Here, natürlich.
Ach was, Alex.
Ja, sag bloß.
Ja, und das irgendwie die Hauptdarstellerin, das war irgendwie die Tochter eines früheren Bürgermeisters.
Ja, ne? Von Ed van Dyne. Und also hat als Hauptdarstellerin Lily im Film geheißen und war die Marion van Dyne.
Ja, richtig. Ja. Und entsprechend gab es auch einen Soundtrack dazu, der auch, wie soll es anders heißen, Lily Was Here hieß. Und in Deutschland, ja, so 37, Österreich 28, UK 35 und in den Niederlanden 20, also jetzt auch gar nicht mal so groß platziert.
Stimmt, ja.
Aber eben, das war so ein bisschen so das Ding, dass der gute Dave Stewart dann damit eigentlich so initialmäßig angefangen hat, so in seine Solo-Pfade zu treten. Und auch Songs, also Soundtracks zu machen. Ne?
Ja, du sagst es, ja, absolut. Also er hat sich wirklich komplett um die Musik auf dem Soundtrack gekümmert. Insgesamt sind es ja 16 Songs, 3 weitere davon mit Candy Dulfer eben. Und eine neue Version von Here Comes the Rain Again von den Eurythmics mit Annie Lennox. Ja, er hat dann auch den alten Eurythmics-Keyboarder, den Patrick Seymour, noch an die Seite sich geholt für den Soundtrack. Und hat Candy Dulfer tatsächlich auch einfach größer herausgebracht. Die hatte zuvor keine Songs wirklich selber veröffentlicht und wurde dann eben von Dave eingeladen, das mit ihrem Saxophon da wirklich einen tollen Vibe reinzubringen.
Ja, hat sie auch gemacht. Und es heißt auch in der Legende, um es mal so zu sagen, dass der Song, also was jetzt das Saxophon betrifft, dass das in einem Take bei einer Jam-Session aufgenommen wurde. Mhm. Und lustigerweise, wie wir es in der Vergangenheit durchaus schon öfters hatten, eigentlich gar nicht so wirklich als Single geplant war. Und aber wie es halt so manchmal ist. Und für Candy Dulfer hat das dann natürlich auch eine durchaus interessante und erfolgreiche Karriere bedeutet, weil sie hat dann auch ein Album rausgebracht. Aber wir fangen, bevor wir jetzt über Candy sprechen, machen wir jetzt mal nicht Ladies First. Wir sprechen erst nochmal, weil ohne Dave wäre ja auf Deutsch gesagt der Song gar nicht entstanden. Lass uns mal ein bisschen nochmal über den David Alan Stewart was erzählen, würde ich vorschlagen.
Genau, in der Nähe von Newcastle geboren, hat 1975 schon seine Musikkarriere als Gitarrist angefangen, erstmal mit der Band The Tourists. Die waren wiederum anfangs ein Trio mit, wer hätte es gedacht, mit Annie Lennox.
Die hießen dann auch gar nicht, die hießen dann irgendwie The Catch, aber genau, nicht die von 25 Years.
Richtig, also alles ein bisschen verwirrend vielleicht.
Müssen wir mal einen Plan aufzeichnen.
Aber ja, manchmal doppeln sich halt einfach die Bandnamen. Das, da kommen wir immer wieder mal drauf zurück. Das hatten wir auch schon in manchen Folgen.
Also und nicht nur die Bandnamen, auch die Künstlernamen. Auch weil das, ja, es gibt, muss ich auch ganz ehrlich zugeben, habe ich auch lange Zeit irgendwie so nicht hinterfragt. Es gibt noch einen anderen Dave Stewart, nämlich den David Lloyd Stewart, der so 81 rum mit der Barbara Gaskin, It's My Party, so eine durchaus elektronische Coverversion von der Nummer gemacht hat.
Ja.
Und die war auch super erfolgreich, in England auf 1, in Deutschland auf 3. Und das ist nicht, sind ungleich. Ne?
Also ja, ja, genau.
Dave Stewart, ungleich Dave Stewart. Also von daher, wir reden über den Dave Stewart, der dann eben bei Eurythmics mit Annie Lennox entsprechend dann ab 80, 81 die großen Erfolge geschrieben
ist
hat.
Ist halt ein üblicher Name bei uns, was weiß ich, der Peter Müller oder sonst was. Gell?
Ja, deshalb oft der Zweitname entscheiden. Ne?
Ja, 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 genau, genau.
Alan.
Ja, Dave Stewart und Annie Lennox, dann mit den Eurythmics natürlich extrem erfolgreich geworden. Ab 80, 81 haben sie dann sich als Duo sehr in die Charts geschoben und ich fand, sie waren einfach eine wunderbare Band. Also mir hat das immer wahnsinnig gut gefallen, was sie gemacht haben.
Ja, auch musikalisch durchaus, zwar mit Wandel, ne, so vom eher Synthi dann doch zur normalen Popmusik, was heißt normalen, aber zur Popmusik, aber immer doch irgendwas Neues mit dabei. Und dann aber, 89 hat sich der gute Dave gesagt, ich mache jetzt auch mal alleine was und da hat er verschiedene Sachen an Land gezogen, die auch, glaube ich, gar nicht jeder so auf dem Zettel haben.
Ja, ja, er hat ein Bandprojekt 1990 zusammen mit Terry Hall, bekannt von den Specials oder auch von Funboy 3. Das Bandprojekt hieß Vegas und ja, also insgesamt hat er überhaupt mit verschiedenen Bands und Solo 8 Alben in den 90er Jahren allein produziert. Also
fleißig.
Das ist manchmal gar nicht mehr so, hat man das gar nicht mehr so auf dem Schirm.
Ja. Ja. Dann ist er irgendwie in den 2000ern, hat er sich dem Musical zugewandt mit Barbarella und mit Ghost. Und er hat auch mit, früher hat man immer gesagt, eine Supergroup gegründet, aber die Namen, die dabei sind, sind durchaus schon ganz schön super, finde ich.
Ja, ja, deswegen hieß die Gruppe ja auch Super Heavy.
Also nicht gewichtstechnisch, sondern eher namenstechnisch.
Nee, namenstechnisch, genau, weil der Mick Jagger war dabei oder auch die Joss Stone, dazu noch Damian Marley und H.R. Rahman, den man viel auch so von Soundtracks tatsächlich kennt.
Ja, ja. Das Album, ich gebe zu, die Band ist ein bisschen an mir vorbeigelaufen, aber in den Charts hat das durchaus ganz anständig
funktioniert. Würde ich mal sagen, in Deutschland Platz 2, in UK Nummer 13 und in den USA immerhin Platz 26. Also hat schon gepasst.
Ja. Ja. Also von daher, genau, privat ging es ihm grundsätzlich auch, glaube ich, immer ganz gut. Ne? Einmal, einmal mit Annie. Und dann dein Schwarm von Bananarama,
ja,
ne?
Ja, genau. Von 1987 bis 1996 war er mit der Siobhan Fahey von Bananarama eben verheiratet. Hat mit ihr auch 2 Söhne gezeugt. Und
jetzt 2001. Jetzt ist er aber nicht mehr mit ihr zusammen.
Nein, 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 nein. 2001 hat er eine niederländische Fotografin geheiratet. Und mit der hat er 2 Töchter. Aber da sieht man mal, er hatte einen wirklichen Bezug nach Holland, ja.
Ja, den können wir jetzt zumindest mal so unterstellen.
Ja, also, ja, irgendwie schon.
Genau, aber genau, Überleitung in die Niederlande zur Candy. Die ist 69 geboren und kommt auch aus einer Familie, zumindest ihr Vater ist mit dem Saxophon auch schon unterwegs gewesen. Der Hans Dulfer war Jazz-Saxophonist und hat dann auch mit ihrem Vater so gesehen schon nochmal mit 11 eine Platte aufgenommen. Also sie durfte da schon auch nochmal ein bisschen auf dem Saxophon spielen. Und eben durch Lily Was Here kam eine körperliche Größe vielleicht nicht, aber musikalische Richtiggröße auf sie zu und hat nochmal kräftig an ihrer Karriere mitgeholfen.
Man glaubt es kaum. Prince ist auf sie aufmerksam geworden und hat sie dann für mehrere seiner Alben als Gastmusikerin verpflichtet. Erstmals war sie auf Graffiti Bridge, dem 90er-Album, zu hören.
Ja. Wir hatten es, glaube ich, vorhin schon ganz kurz erwähnt. Sie selber hat ja eben auch 1990 das Album Sexuality, also A, nicht E, ja. Herausgebracht. Sehr clever natürlich, das Mädel. Ja. Und hat davon auch, also darf man nicht 2 Millionen Albenverkauf, Verkäufe, ist nicht so ganz ja. ohne. Und hat dann auch später noch mit anderen durchaus größeren Künstlern
total. Weiter ja. Kooperationen wirklich, gehabt. Wirklich ne? Tolle Namen, Alan Parsons, Van Morrison, Maceo Parker, Blondie. Also sie wurde oft einfach gebucht als Studiomusikerin und auch auf Tourneen.
Ja. ja. Also, weil sie auch ja mit dem Saxophon durchaus umgehen kann, mhm. muss man jetzt mhm. einfach mal so sagen. Es ist dann so jetzt, wir sind jetzt schon in den 20er Jahren, klingt so ein bisschen komisch, aber es ist halt so. Ja. Ist es ein bisschen ruhiger geworden. 22 hat sie We Never Stop, das letzte Album, rausgebracht. Und da waren auch 2 Duette drauf mit auch einer Person. Man verbindet sie immer nur mit Chick, aber ja. Nile Rodgers ist irgendwie überall dabei gewesen,
wo es erfolgreich war.
Vor allem. Hatten wir auch auf Kassetten, ja.
Also, durchaus des Öfteren schon.
Also das heißt, Nile Rodgers ist so auch so ein, wie soll ich sagen, so ein Tausendsasser.
Ja, genau.
So wollten wir es formulieren. Vom Tausendsasser wollen wir mal schauen, was ja. wir, wer denn als nächstes so
machen wir.
Uns beglückt. Da merkt man schon so den klassischen 90er, Anfang 90er Beat.
Ja.
Und ein geiler Groove.
Geil, ja.
Für mich. Also. Ah, da haben wir auch dann.
Bisschen Stimme wollte ich
nicht reinnehmen. Ein bisschen Stimme hast
ja.
du reingelassen.
Genau. Robin Rass zusammen mit der Lila Kay, Got to Get war das jetzt gerade. Ende Oktober 89 rausgekommen, die erste Single und ja, in den Charts gut platziert, muss man sagen. Platz 3 im Gleichklang Deutschland, ja. Österreich, Schweiz.
Ja, es wurde gebucht.
Ja, ja, scheint so, gell? In Großbritannien Platz 8, in den USA 48. Wir haben aber auch noch eine Nummer 1 und das war in Island.
Ja, warum
ja.
nicht?
Ja, warum nicht, gell?
Zu Simbabwe gab es leider keine Chartmeldung. Wer weiß, wo da die Nummer noch gewesen wäre. Ja, ja, du hast es gerade gesagt, Robin Rass sind so die 2 und Layla Kay war so die 3. mehr oder weniger. Die haben, also die Robin Rass haben Layla Kay beim Gesangskontest singen gehört, wo sie zwar nur den 2. Platz gemacht hat, aber das hat sie so beeindruckt, dass sie gesagt haben, wir sind im Jahr 88, Mädel, lass uns was zusammen machen. Und dann haben sie eben auch das gemacht ja. und auch ein Video dazu gedreht, lustigerweise dann sogar gleich 2.
Ja, ja, ja.
Wobei ich glaube, das eine von Paul Boyd wahrscheinlich das Bekanntere ist, weil der Typ einfach auch der Bekanntere war.
Ja, ne? Ja, der hat wirklich ganz viele Videos auch für andere Bands schon produziert. Beispielsweise das Video zu Word of Mouth von Mike and the Mechanics, für Lenny Kravitz, Stand by My Woman, für In Excess, Baby Don't Cry, für Desiree, Gotta Be. Also das war teilweise dann auch einfach später noch, aber ja, auch für The Cult, Seal, Kylie Minogue etc. pp. Also es ist wirklich...
Super. Ja, Shania Twain, Tina Turner, Bryan Adams, alles Big Names, um es mal so zu sagen.
Ja, ja.
Die Kritiken, wir gucken ja auch immer mal gerne, was so die, ich sag jetzt mal, die Presse zu den Songs sagt und die war durchaus ganz positiv.
Ja, also die einen haben gemeint, es ist explosiv und mitreißend. Dann fand ich ganz cool und auch passend, sie meinten, dass Lila Kay so eine Art Nene Cherry-Klon mit beeindruckender Schnelligkeit wäre.
Es stimmt aber auch, ganz, wenn man jetzt sich wirklich nochmal beide Songs oder Nene Cherry-Songs, hier Buffalo Stance beispielsweise, und das anhört, würde ich mal behaupten, ist da auch eine gewisse, was jetzt überhaupt nicht als Kritik gemeint ist, sondern im Gegenteil, ich finde diese, wie du es ja auch gerade gesagt hast, ne, so auch so ein bisschen, es ist halt eine freche Stimme und da ist voller Energie einfach, ne, und das macht
wahnsinnig viel aus. War damals im Trend auch irgendwie, gell, das hat gerade gut gepasst irgendwie.
Also dieses raurige Freche, das hat sie echt gut rübergebracht. Aha. Ich fand es noch ganz interessant, weil ich hätte jetzt gedacht, der Song hat doch bestimmt irgendwelche Samples drin, also zumindest die für uns immer ganz relevante Seite, Who Sampled hat irgendwie da zumindest nichts gefunden, was mich wirklich ein bisschen überrascht hat. Stattdessen wurde der Song vor allem in 2 Songs von Jesus Jones mitverarbeitet. Jesus Jones, wer darüber nachdenkt, wer war denn das nochmal? Die waren 91 vor allem sehr groß.
Mit Right Here, Right Now. Daran können sich sicher einige noch erinnern. Aber die Samples haben sie in anderen Songs eben verwendet. Ja. Genau. Kommen wir zum Album, oder?
Ja.
Genau, Robin Rath featuring Lila Kay. Das einzige gemeinsame Album in den Charts.
In Deutschland war es nicht in den Charts.
Nicht,
ne?
Wirklich, gell?
Aber die Österreicher und die Schweizer.
27 und die Schweizer mit 30 und in Schweden auf Platz 14. Das hängt damit zusammen, dass Robin Rath ja auch aus Schweden kommen und leider oder alle zusammen aus Schweden kommen, genau. So muss man sagen, genau.
Also ein schwedisches Trio sozusagen.
Ja.
Und es gab noch eine weitere Single. Die heißt, und da, die ist dann definitiv schon in den 90ern rausgekommen, nämlich im März, die Rock the Nation, in Deutschland auf 21. Und da kann man sich auch nochmal reinhören, weil das hat so einen Peter Gabriel Sledgehammer Touch, weil da ist der berühmte Sakuhachi Sound auch sehr schön zu hören. Und vielleicht war das auch so ein bisschen der Grund, warum der Song so gut funktioniert hat. Du hast es ja gerade schon gesagt, ne? Die drei kamen aus Schweden, die hießen aber gar nicht Rob and Rath, zumindest nicht so direkt.
Sie waren nah dran, sagen wir mal so. Es handelte sich um Robert, ich spreche jetzt einfach mal Englisch aus.
Ja, alles gut.
Robert Watts und Rasmus Lindwall. Und die waren schon zuvor als Producer und Remixer auch unterwegs, haben unter anderem für den Reggae-Popsänger Papa D schon was gemacht und sind dann als Duo schon noch weiter vorangegangen. Haben sich nur eben von Lila Kay dann einfach getrennt.
Beziehungsweise Lila Kay sich von ihnen, da kommen wir gleich nochmal im Detail dazu.
Ja, ja.
Die haben dann auch nochmal mit einer dann später durchaus erfolgreichen Dame auch ein Nummer 1 Hit sogar in Schweden gehabt, der hieß In Command, das war 93. Und vielleicht sollten wir nochmal auflösen, wer denn da die Vocals beigesteuert hat.
Ja, das war die Latricia McNeil, die kennt man dann wiederum von ihrem Hit aus dem Jahr 97, Ain't That Just The Way. Also, und damals, das hat sie dann eher bei dieser Eurodance-Welle sozusagen ein wenig mitgeholfen für Robin Rath.
Ja, also ich wollte gerade sagen, die Songs klingen dann doch eher ein bisschen Eurodance-stylig.
Ja.
Und ja, Lila Kay, über die sollte man, also da, die ist so eine schöne Yellow Press-Person gewesen. Ne? Ich glaube, da hat sich die Presse immer gefreut, wenn Lila Kay irgendwas
kann man sagen.
Bietet.
Jahrgang 71 in Göteborg geboren, hatte aber marokkanische Wurzeln, nannte sich bürgerlich auch Leila El Khalifi.
Ja, das K hat sie ja behalten, so
genau,
gesehen.
Genau, das hat gut gepasst. Also es war wirklich ein schwieriges Verhältnis dann irgendwie mit Robin Rath. Also sie hat schon während der ersten Tour irgendwie da den Kontakt auch abgebrochen und dann gesagt, ja, ich mache jetzt lieber Solo weiter.
Aber sie hatte, ich sage mal so, ich breche immer eine kleine Lanze für Leila, weil sie hatte da jetzt auch ein, ich sage jetzt mal, gutes Argument, denn sie hat mit dem durchaus sehr bekannten Hitproduzenten, dem Dennis Pop, zusammengearbeitet oder ist dann zu ihm gestoßen, weil sie hat auch, Dennis Pop hat unter anderem auch Dr. Alban produziert und sie selbst ist zum Beispiel auf Hello Africa mit zu hören. Und dann hat sie eben mit Dennis Pop dann auch das erste Album Karussell produziert, wo dann auch noch Hits wie Open Sesame und, was ich total mega finde, auch schon im Original Ça plat pour moi.
Ja.
Oder Benny hat dann Ich bin wieder frei gesungen in den 70ern. Benny Schnier. Ne?
Ja, genau, Benny Schnier richtig. War das. Ja. Also erstaunlich, was aus diesen Songs von Plastic Bertrand
für
alles Plastic gemacht Bertrand. Wurde. Ja.
Ja, also großartig. Das hat ihr auch dann erstmal, wie soll ich sagen, durchaus Credits gebracht, also oder Auszeichnungen besser gesagt.
Mhm. Ja? Sie hat 1993 wurde sie ausgezeichnet für den Bestselling Female Artist in Europe. Also ziemlich gut.
Ja.
95 ging es weiter mit einem weiteren Album von ihr, Manic Panic. Aber das wurde tatsächlich schon erstmal nur noch probeweise in Nordeuropa veröffentlicht. Und da es auch dort wohl nicht so eingeschlagen hat, ist es dabei geblieben.
Ja, es war dann auch ein bisschen schwierig, weil wir haben ja gerade Dennis Pop genannt. Der hat dann leider eine schwere Erkrankung und ist gehabt und ist dann auch gestorben. Das heißt, das war auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, das Einläuten, das Karriereende von ihr. Und dann eben die gerade schon zitierten Yellow Press, Geschichten, so ein bisschen, jetzt mal Amy Winehouse 1.0 eigentlich.
Ja, genau, weil sie ist ja davor, also sie war wirklich dann des Öfteren betrunken auf Tournee, auf der Bühne eben zu erleben. Das hat ihr dann immer wieder Schlagzeilen eingebracht, auf die man eigentlich gerne verzichten würde. Und letztendlich hat das zeitlich sogar zu Obdachlosigkeit bei ihr geführt und sie musste auch eine Zeit lang ins Gefängnis. Also ja. Ganz, ganz krass, ja.
Es gab dafür, also was heißt dafür, also dafür nicht, aber durch diese Skandale gab es auch einen biografischen Film, 99, der hieß, fuck you very much. Ja, ich glaube, das sagt schon sehr viel und hat dann auch geführt, dass, also nicht der Film hat dafür geführt, aber ihr Leben war dann auch wohl auch in den 2000ern, Anfang der 2000er, eher wieder auf der Straße zu finden und erst dann so 2011 hat sie so ein bisschen wieder ein bisschen Boden unter den Füßen gekriegt, um es mal so zu sagen.
Ja, genau. Also sie hat dann einen Song, der hieß Legendary, I'm the Legendary Scary K, mit dem Projekt House of Wallenberg herausgebracht. Und das war ein veritabler Clubhit in ganz Skandinavien. 2016 wurde sie insgesamt für ihre musikalische Leistung in die Swedish Music Hall of Fame aufgenommen. Aber ansonsten ist uns nicht mehr viel untergekommen von ihr.
Nee, sonst sagen, war oder? Da nicht so viel. Mhm. Aber ich finde es trotzdem schön, dass sie da in der, auch wenn es in Anführungszeichen nur die schwedische ist, aber wenn man bedenkt, wer so alles musikalisch aus Schweden kommt, würde ich da durchaus auch hängen wollen.
Das also ist gut,
ausgezeichnet sein wollen, nicht hängen. Also machen wir weiter.
Na gut. Oh, okay. Das hört sich nach Samples an.
Da könnten ein, zwei dabei sein.
Weiß
ich, würde ich jetzt mal so ganz behaupten. Aber leider ist der Song nicht im Streaming, weiß nicht, wahrscheinlich wegen der diversen Samples, die da verwendet worden sind und der vielleicht nicht vorhandenen Klärung. Der Künstler heißt auch so, als passend, ob er viel mit Samples zu tun hat.
The Mixmaster. Und der Song war Grand Piano und ist Ende 89 auch rausgekommen. Also wir sind ja sowieso in dem Bereich ständig. In den Charts in Deutschland Platz 12, Top 20 immerhin in Österreich und der Schweiz und in England Platz 9.
Ich finde es so spannend, weil ich habe, also da gut, dadurch, dass es vielleicht auch im Streaming ist, aber es ist halt auch so eine Nummer, die ich, also irgendwie vielleicht auch schon, weil man damals dann schon auf Partys war, wie man so schön vielleicht sagen hätte können, die ist mir noch total präsent irgendwie, ne? Obwohl ich sie danach eigentlich nie wieder gehört habe.
Ja.
Aber und ich finde es auch spannend, dass so eine Nummer dann eben bis auf Platz 12 in Deutschland war, ne? Und in England sogar eben Top 10.
Ja, ja.
Und das Ganze kommt eigentlich aus Italien.
Ja, das Thema hatten wir ja schon öfter.
Ja, das Italien war hat auch sehr gute Musiker.
Genau, absolut.
Gerade in dem Style.
In dem Fall war das wirklich so ein typischer Italo-Haus, die DJ, also der da echt so ein bisschen Pionierarbeit geleistet hat, der Daniele Davoli. Und der ist wiederum auch bekannt, weil er mit Black Box, mit dem Projekt, einen riesen Hit hatte.
Right on time.
Ja, und da bei Black Box war dann sein Kollege der Mirko Limoni noch mit dabei.
Und mit dem hat er auch jetzt den Grand Piano geschrieben.
Genau.
Hat er gedacht, so, ja. Und weil wir gerade, oder du hast es ja angesprochen, da sind ziemlich viele Samples drin. So einmal das von Ralfi Rosario ist das You Used to Hold Me von 87 drin und dann laut Who Sampled 16 weitere Samples.
Ja.
Eben deshalb hat er den Titel Mixmaster auch durchaus verdient gehabt und können ja ein, zwei Mal noch mit aufzählen, ne,
Problem,
was da noch
mit
drin ist.
Genau, Cold Cut mit Lisa Stansfield, People Hold On ist da mit dabei, dann der große Hit Sylvester, You Make Me Feel Mighty Real, Love Sensation mit der Lolita Holloway und was weiß ich, James Brown, Bobby Brown.
Bobby Brown, ne? Die ganzen Browns sozusagen.
Ja, genau.
Und ich musste aber so ein bisschen schmunzeln, weil der Song Love Sensation eben von Black Box ja auch drin ist, ne? Also hat er einfach mal selbst schon sich recycelt, hat er wahrscheinlich noch im Sampler damals drin gehabt und gesagt, hey, das klingt doch ganz gut, lass uns das nochmal nehmen. Und es hat aber am Ende nicht wirklich zu einem, also es war ein One-Off, ne,
so dieser Song. Ja. Also die haben auch, er hat dann auch wirklich kein Album mehr hinterhergeschoben. Das war einfach seine Hitsingle und danach hat er sich um andere Projekte wieder gekümmert, sagen wir mal so.
Ja. Weil wir es gerade so oft zitiert haben, ne, Black Box, das ist ein bisschen früher erschienen, das kam im Sommer 89 raus und war in Deutschland 5 und in England eben sogar auf Platz 1. Und da war eben auch dieses berühmt-berüchtigte Love Sensation Sample mit drin, das er eben entsprechend wieder verwendet hat. Es gibt noch eine nette Side-Story zu dem Thema, wer eigentlich bei dem Mixmaster-Projekt hätte noch dabei sein sollen können, aber dann nicht war.
Tja, Pech gehabt. Nein, ja. Tony Harrison war noch mit angefragt und den kennt man unter seinem Künstlernamen Captain Hollywood.
Ja, der hat erstmal mit 24/7, I Can Stand It, als 3 und später wird man ihn sogar mit einer Nummer 1 Nummer, wo er dann seinem Captain noch ein Project dahinter gehangen hat, mit More and More.
Das war eins in Deutschland, ja. Das war wirklich, aber der hat dann wirklich von sich aus auch abgesagt. Also irgendwie hat ihm die Qualität von Grand Piano nicht so komplett überzeugt und dann ist er eben doch ausgestiegen.
Also ich sehe es anders. Ich finde die Nummer geil. Also von daher finde ich, ich hätte mitgemacht. Aber leider hat mich Daniele nicht gefragt. Schade, schade. Sonst hätte ich auch, ja, egal. Irgendwie fange ich immer an, noch so ein bisschen abzuschweifen, ne?
Alles gut. Soll ich weitermachen?
Das ist wahrscheinlich das Alter. Ja, genau. Dräng mich mal dazu, dass wir ein bisschen Gas geben. Kennt man schon die Stimme?
Die Stimme, ja.
Ah, ich bin noch nicht sicher. Ja, jetzt dürfte man rausgekriegt haben, dass das eine...
Ja, eine wirklich bekannte Stimme. Ja. Jimmy Somerville. Und in dem Fall mit Comment te dire adieu. Einem Remake von Françoise Hardy. Die hat es ja schon 1968 sogar schon rausgebracht. Ja. In meinem Geburtsjahr, da haben wir es wieder.
Ja, also Alex, aber wahrscheinlich nicht am 18. September.
Nein, nein.
Also wissen wir nicht. Vielleicht doch, aber wir wissen es nicht. Wir wissen, dass der gute Serge Gainsbourg damit geschrieben hat. Und wobei eigentlich es war eine Adaption von It Hurt to Say Goodbye von 66. Also, und weil du gerade gesagt hattest, die Françoise Hardy hat auch sogar eine deutsche Version davon gemacht.
Was mache ich ohne dich? Also, ja, die hat tatsächlich Erfolg gehabt, indem sie einfach deutsche Übersetzungen ihrer meist französischen Songs eben hier nochmal in den Charts hatte oder überhaupt rausgebracht hat.
Ja. War ja damals auch durchaus generell angesagt, nochmal dann die deutsche Version hinterher zu jagen. Verlegt so, wirklich. Wir wollen aber jetzt gar nicht über Françoise Hardy sprechen, sondern über Jimmy Somerville. Das war eigentlich so im Grunde seine erste Solo-Single, ne, die er da rausgebracht hat. Also es gab zwar irgendwie 88 noch eine Nummer mit Uno, The Last Infanta, aber das war jetzt nicht so in den Charts und so richtig offiziell war das eigentlich sein erster Hit. Ne? Mhm. Und von daher war auch dann sein Debütalbum, kam ja auch dann raus, eben November 89. Und da waren noch ein, zwei andere Nummern drauf, die wir gerade sogar zitiert haben, eine
richtig.
Davon. Ne?
Silvester hatte ich ja schon zitiert. You Make Me Feel Mighty Real hat er da nochmal als weiteren Hit rausgebracht. Das war immerhin Platz 22 in Deutschland und Platz 5 in England. Und Read My Lips, Platz 57 in Deutschland, behandelte ein ernstes Thema. Er fordert in dem Song eigentlich mehr Geld für die HIV-Behandlung. Und war ja damals sehr virulent.
In Jimmy Somerville war ja auch entsprechend dem Thema immer sehr, sehr offen und sehr, 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 wie soll ich sagen, proaktiv aufgeschlossen. Und ich hätte jetzt aber vorgeschlagen, weil wir haben ja gesagt, wir haben einen Gast und die Leute gucken wahrscheinlich, wann kommt denn eigentlich der Gast? Der kommt jetzt und der hat mit dem Thema Jimmy Somerville sehr direkt was zu tun.
Du sagst es, es handelt sich um Heiko, den Leiter des Jimmy Somerville Fanclubs, des deutschen Fanclubs, aber er ist eigentlich das für alle weltweiten Jimmy Somerville-Fans Ansprechpartner. Er ist auch auf der offiziellen Jimmy Somerville-Seite als Fanclub angegeben, als Einziger.
Genau, und mit dem werden wir jetzt ein bisschen über Jimmy Somerville und seine Musik entsprechend plaudern.
Ja, hallo Heiko, schön, dass du dir Zeit genommen hast für ein Gespräch mit uns. Herzlich willkommen.
Hallo ihr beiden.
Ich würde sagen, wir legen gleich los. Heiko, erzähl doch mal, wann und durch welches, in Anführungsstrichen, Erweckungserlebnis bist du zu so einem glühenden Jimmy Somerville-Fan geworden?
Naja, wie eigentlich fast alle sind wir ein Alter fast. Und 1984 hat mir auf dem Schulhof einen Klassenkamerad eine Kassette in die Hand gedrückt und gesagt, da ist unter anderem Bronzegebiet drauf und die mag ich, obwohl sie schwul sind. Und das war so ein Triggerwort für mich, weil ich so den Verdacht hatte, dass das bei mir auch so in die Richtung gehen könnte. Und danach hat es mich halt interessiert und ich habe dann angefangen, wirklich die Sachen für mich zu übersetzen. Und das war mein erstes Kennenlernen.
Ja, aber da sprichst du natürlich auch ein ganz, damals, ne, 84 hast du ja gesagt, damals war das natürlich auch noch eine ganz andere Situation. Ne? Damals hat man einfach auch anders mit so, ist man mit sowas umgegangen, ne? Also das, insofern muss man ja auch sogar ein bisschen Bronzegebiet fast loben, weil die haben das Thema ja eigentlich sehr aktiv angesprochen und auch so ein bisschen dafür gekämpft, dass das kein Tabuthema eigentlich mehr ist, ne?
Genau, also ich habe wirklich gedacht, das sind Leute wie ich. Also sie waren nicht wie Boy George so extrovertiert und drüber.
Ja, so geschminkt, gekleidet und sonst was, ne? Sondern einfach ganz...
Genau. Und die waren wirklich im T-Shirt und haben halt darüber gesungen. Und das war für mich wirklich sehr gut, zu wissen, da ist noch wer.
Ja. War das bei dir so, dass du am Anfang wirklich die Schulhof-Tapes, wie man sich's früher vorstellt, oder bist du auch schon relativ kurz danach dann auch gerne schon weggegangen und hast zu Bronzegebiet etc. gern getanzt auch?
Also es fing an mit natürlich diesen Tapes, die da rumgereicht wurden. Ich bin in der DDR groß geworden, da wurden die dann halt mehrfach überspielt. Also die wurden immer schlechter dann mit jeder Kopie. Aber ich bin dann natürlich 84, 85 zur Disco und habe mir dann meine Titel gewünscht. Small Town Boy, why?
Doof mal nachgefragt, weil du ja gerade gesagt hast, du bist in der DDR groß geworden. Ich gehe mal davon aus, war dann die Problematik des der Homosexualität oder schwul zu sein eigentlich dann nochmal härter und schwieriger oder wie war das?
Na, 1984 stand ich ja noch nicht wirklich dazu.
Ja.
Also es war wirklich meine ersten Schritte. Da musst du erstmal selber mit dir klarkommen, das für dich zu akzeptieren. Und später, es war kein großes Problem. Also die DDR hatte viel früher als die BRD den Paragraph abgeschafft. Mhm. Also der war schon 1969 abgeschafft. Und gut, es gab so die Kirche, die Räume zur Verfügung gestellt hat und dass da auch so Partys stattfinden konnten. Sowas war dann. Aber ich habe es nicht als negativ empfunden.
Okay, ja, ist ja gut letztendlich. Ne?
Ja, ja.
Sag mal, wir gerade über, du hast ja angefangen mit eben den Songs von 84. Wenn du jetzt so das ganze Spektrum von Jimmy Somerville und Bronzegebiet, Communards und so weiter siehst, was wäre denn so, wenn du deine Top 3 der Songs mit Jimmy wählen müsstest, welche Songs würden da auftauchen?
Also Top 1 wäre für mich Why. Das ist definitiv mein Lieblingssong. Small Town Boy würde gar nicht auf die Top 3 kommen, weil es einfach zu oft gespielt wurde für mich. Dann wäre Soccer the Night für mich.
Aha.
Und von Communards Tomorrow. Das sind aber wirklich sehr persönliche Sachen. Das war meine erste Single, die ich geschenkt bekommen habe.
Ja, aber das ist doch gut, solche Sachen. Und weil du gerade Why gesagt hast, sogar auf der Eins, mit Why ging es ja bei Alex und mir auch los, weil der Podcast ist mit Bronzegebiet Why damals im Januar 1900 hätte ich jetzt beinahe gesagt. 2024, ja genau, wir haben 1984 gestartet.
Ja, ja, 24 stimmt.
Januar 2024 mit Bronzegebiet und Why gestartet. Und,
da schließt sich der Kreis.
So gesehen toll, dass wir jetzt miteinander sprechen. Ne?
Ich besitze sogar einen Silver Award von Larry Cole, also besser bekannt als Larry Steinbach von Why. Also da bin ich ganz stolz drauf.
Wie bist du da dran gekommen?
Gekauft im Internet. Für viel Geld.
Okay.
Ja, aber als Fan darf man das ja auch. Ne?
Ja, klar.
Sag mal, wir haben ja über den Song, also wir haben ja einen speziellen Song jetzt von Jimmy Somerville, eigentlich so die erste offizielle Solo-Single, ne? Ein Cover von François Hardy. Genau. Alex kann immer ein bisschen besser die Sprachen, deshalb lasse ich ihn dann immer reden.
Ach, Quatsch. Comment te dire adieu.
Danke. Was verbindest du mit dem Song jetzt persönlich?
Bin mal ganz doll ehrlich, damals konnte ich mit dem Song nicht viel anfangen. Mhm. Es war für mich, ein Schotte singt auf Französisch, war für mich so okay. Aber inzwischen habe ich da meinen Frieden mitgeschlossen und finde den Commercial Mix zum Beispiel recht gut. Der wird auf der Kassetten-Single, sowas gab es auch damals, war auch nicht sehr populär. in Deutschland als Popmix anders benannt. Egal, der ist richtig gut. Und es gibt auch eine Special Edition mit so neonfarbenes Pergamentpapier. Die sieht richtig gut aus. Muss man alles haben.
Hast du auch entsprechend alles. Sehr gut,
klar.
Dann mochtest du andere Songs vom Album Read My Lips wahrscheinlich lieber, oder? Was ist dir da so in Erinnerung geblieben?
Klar, You Make Me Feel ist wirklich super. Rain ist ein toller Song, der ein bisschen rausfällt, ein bisschen Stimmung hat, ein bisschen getragener ist. Also der ist wirklich gut. Und Come On To Tiradieu war wirklich nicht so auf meiner Bucketlist.
Das ist absolut okay. Also wie gesagt, ich kann es halt nur leider jetzt so viele Jahre später auch nicht mehr ändern letztendlich, weil ich damals aufgenommen habe. Sag mal, also wir hatten ja schon gesagt, als wir kurz, wie soll ich sagen, im Podcast selbst über diesen Song und auch über dich gesprochen haben, dass du ja den deutschen Fanclub für die offizielle Jimmy Somerville-Webseite letztendlich leitest. Mhm. Wie bist du denn dazu gekommen oder wie hat sich das ergeben, dass du diese doch tolle Ehre innehältst?
Also es war 1999, da hatte die deutsche Plattenfirma gerade keine Webseite an den Start und fragte mich, ob ich ein bisschen Promotion auf der Webseite machen könnte. Die müsste natürlich umbenannt werden in jimmysomerville.de und so ist der Kontakt entstanden und so wurde es immer mehr. Ich habe dann wirklich auch Jimmy supported mit bestimmten Aktionen, sei es, dass ich Flyer verteilt habe beim London Pride.
Und wie kam die Plattenfirma auf dich? Also die müssen ja irgendwo, die haben ja nicht einfach mal das Telefonbuch aufgeschlagen und gesagt, ey, wir suchen jetzt mal Heiko.
Die Webseite gab es schon, aber mit einem ganz kryptischen Namen halt, wirklich als Fanseite, T-Online, irgendwas. Da haben wir schon versucht, Fans Informationen zu geben zu verschiedenen Platten und so weiter. Da haben wir dann den seriösen Anstrich bekommen und den Namen haben wir uns dann zugelegt. Mhm. Und so auch den Kontakt zu Jimmy irgendwann bekommen.
Mhm. Wann hast du ihn das erste Mal dann wirklich persönlich getroffen?
1999, genau. Mhm. In Hamburg zum Videodreh von Something to Live For.
Und wie erging es dir? Ich habe ihn selber schon interviewt, 1997. Und ich hatte davor so ein bisschen Angst, ob ich ihn, da er ja gebürtiger Schotte ist, so wirklich richtig gut verstehen würde. Weil mit Wet, Wet, Wet ging es mir nicht so gut. Wie ging es dir denn da? Musstest du Read His Lips machen sozusagen? Oder bist du relativ locker da durchgekommen?
Also ich bin da relativ locker durchgekommen und ich glaube, aber auch, dass er schon sehr lange in London bzw. Brighton lebt. Vielleicht hat er sich auch Mühe gegeben, weil mein Englisch ist jetzt nicht so gut, dass er wirklich sehr gute Aussprache hatte für mich.
Also für dich, Heiko, wir haben immer so ein bisschen den Running Gag mit schottischen Künstlern und weil, wie gesagt, Alex ein paar eben interviewt hat und wir den schottischen Akzent lustig, also positiv gut finden, aber eben eher herausfordernd ist, um es mal sozusagen.
Kann ich verstehen.
Gibt es denn irgendeine bestimmte Begegnung mit Jimmy Somerville, die dir für immer im Gedächtnis bleiben wird?
Gut, das war sicherlich das erste Mal, was ich jetzt gerade sagte, in Hamburg. Wir hatten so ein Interview vorbereitet und ich war völlig aufgeregt und meinte dann noch, also ein Freund, der gebürtiger Ire ist, der hat das Interview geführt, weil ich wollte mit meinem Schulenglisch da jetzt nicht wirklich an den Start gehen und habe gesagt, die wichtigen Fragen nach oben, wenn er keine Zeit mehr hat oder weg muss oder irgendwas, dass wir wesentlich die wichtigen Fragen abgearbeitet haben. Und Jimmy war aber so entspannt, hatte sich so viel Zeit genommen, dass wirklich das Interview war fertig und er sagte, ja, und jetzt? Dann hat er noch so einen Videogruß für die Fans aufgenommen und ich durfte dann hinter den Kulissen dann noch ein bisschen rumlaufen, habe auch ein bisschen gefilmt, klar. Das war mein erstes Erlebnis.
Wie läuft es denn generell? Du pflegst ja die Seite. Wie stehst du mit ihm dann im Austausch? Gibt er dir Informationen oder wie kommst du an die, kannst du die Seite sozusagen aktuell halten?
Also die Informationen bekomme ich vom Management. Mhm. Ich habe mit ihm ab und zu WhatsApp-Kontakt, also ich nutze das aber nicht aus, dass ich jetzt zu oft Hallo sage und mich da in Erinnerung brenne. Mhm.
Aber er ist nahbar grundsätzlich, ne? Das ist ja auch genau. Schon mal ganz positiv und das finde ich dann auch immer schön, dass wenn man so eine Fanpage pflegt und leitet, dass man dann auch grundsätzlich schon Künstlerkontakt hat oder dass dann eben nicht nur übers Management läuft.
Nee, das ist schon, also ich will nicht sagen Freundschaft, aber
positiver Austausch.
Ja, ist doch wir schon mögen mal, uns ja. Und wir können Witze machen.
Gibt es irgendwelche, wie soll ich sagen, Zukunftspläne? Hast du irgendwas gehört? Wird es irgendwas Neues möglicherweise geben in nächster Zeit oder ruht das momentan eher ein bisschen?
Also er selber macht jetzt gerade nichts und hat auch gesagt, dass er lieber James wäre als Jimmy. Mhm. Und dass er eben halt wirklich gesagt hat, er hat nichts mehr zu sagen.
Okay.
Also deswegen werden jetzt, sage ich mal, Sachen nochmal neu veröffentlicht, weil jetzt wirklich Jubiläen angesagt sind. Da kommt am 5. Dezember Dare to Love raus. Mhm. Nochmal als Special Edition mit blauem Doppelvinyl. Und, die CD ist mit über 30 Songs voll, also da ist wirklich eine Menge bei. Und zum ersten Mal mit dem Cover, das für London Records zu schwul war.
Okay.
Oh. Und man muss sich vorstellen, dass Bild ist, Jimmy steht am Strand, breitet die Arme aus und man sieht eine Silhouette auf seinem T-Shirt, mehr nicht. Und diese Silhouette auf dem T-Shirt war zu schwul. Und das Album ist dann wirklich nur, wie er mit dem T-Shirt die Arme ausbreitet und die Silhouette war verschwunden.
Ja, umso schöner, dass es jetzt dann in der Ursprungsform rauskommt. Was war es am 5. Dezember, hast du gemeint?
5.
Ne?
Dezember,
genau. 5. Dezember, okay.
Da müssen wir mal schauen, dass wir einen passenden Post
machen. Wollte ich gerade sagen, das sollten wir hinkriegen. Gerne. Super.
Ich glaube, wir sind
die mit wichtigsten den Fragen durch, glaube ich. Ne? Durch, also von daher, herzliches Dankeschön von unserer Seite, dass du dir die Zeit genommen hast.
Hat Spaß gemacht und gern mal wieder.
Super, vielen, vielen Dank.
Danke.
Ciao.
Ja, nochmals vielen herzlichen Dank, lieber Heiko. Sehr informativ und reich an Dingen, die wir vielleicht selber auch noch nicht so genau wussten. Ja, ich würde sagen, wir sind von der Zeit her ziemlich weit fortgeschritten schon.
Immerhin 5 Songs haben wir geschafft.
Ja.
Von 12. Das heißt, jetzt hier der Mathematiker kann ausrechnen, dass wir 7 Songs dann in Teil 2 haben werden, den ihr in 2 Wochen hören werdet. Da können wir auch jetzt schon mal spoilern. Es wird dann nur ein Alex und Thorsten-Termin sein.
Das reicht doch auch mal.
Ein Candlelight-Dinner. Nein, wir haben hier kein Candlelight im Keller, aber nee, wir haben normales, fieses Lampenlicht, das echt blendet, wenn man reinschaut. Also von daher wenig Romantik, dafür viel Informationen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit Teil 1 und idealerweise noch mehr mit Teil 2. Und bis dahin sage ich Tschüss.
Ciao.